Heimer ihre letzten Filme. Absurdistan, vielleicht auch so ein bisschen Tuvalu, spielen in Osteuropa. Ihr neuer Film Baikonur spielt jetzt in Kasachstan. Haben Sie ein Faible für Osteuropa?
Nicht von Geburt an, aber seit ich Filme mache, hat es mich öfters nach Osteuropa oder Zentralasien gezogen. Das sind so Regionen, wo nicht so oft Filme herkommen. Noch ein Film in der amerikanischen Wüste zu drehen oder in Los Angeles interessiert mich nicht. Da finde ich Osteuropa und Zentralasien doch sehr spannend, was Filme machen betrifft.
Was mir jetzt auch aufgefallen ist beim Lesen der Stabliste der letzten Filme, ihre Schauspieler als auch der Stab ist, ich würde sagen, schon sehr international. Legen Sie Wert auf eine kosmopolitische Crew oder ergibt sich das jetzt einfach so aus den Filmen heraus, aus der Produktionsweise?
Für mich ist es bereichernd, mit Schauspielern und mit Crewmitgliedern aus verschiedenen Ländern zu arbeiten. Manche meiner Filme haben ja sehr wenig Dialog, Tuvalu gar keinen. Da konnte ich mit Schauspielern aus allen Sprachgebieten zusammenarbeiten, habe dann in 8 Ländern Casting gemacht. Bei Absurdistan war es ähnlich, da war ich sogar in 24 Ländern, habe versucht, einen Rekord aufzustellen. Schauspieler kamen dann aus 16 Ländern nach Aserbaidschan. Jetzt bei Baikonur war es ein bisschen reduzierter. Die Hauptdarstellerin, die Kosmonautin, habe ich in Amerika, England, Frankreich und Deutschland gesucht. Geworden ist es dann Marie de Villepin. Und ja, für die Schauspieler aus dem Dorf bin ich in Zentralasien viel gereist. Ich war natürlich in Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, habe aber auch in Moskau und in Russland geschaut nach Schauspielern. Und das bringt so eine gewisse Intensität. Da prallen Kulturen aufeinander, nicht nur vor der Kamera, natürlich auch hinter der Kamera. Da gibt es einen regen Austausch. Da hoffe ich, dass man das auf der Leinwand auch spürt.
Ich habe mich gerade hier oben mit einer der Mitarbeiterinnen vom Kino unterhalten und sie dachte gleich so, die erste Frage für sie wäre, wie hat es da mit der Sprache funktioniert? Wird in Kasachstan so viel Englisch gesprochen, dass man sich da allgemein gut unterhalten kann? Sie haben einen Drehbuchautor, der ursprünglich auch nicht aus Deutschland kommt. Wie funktioniert das?
Wenn man in Osteuropa Filme macht, kann man sich entweder auf ältere, erfahrene Filmschaffende verlassen. Das sind ehemalige Mitarbeiter der staatlichen Filmstudios. Oder man guckt sich nach jungen Filmschaffenden um, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, aber meistens Englisch sprechen. Ich habe neben meiner Arbeit als Regisseur viele Workshops gegeben, unter anderem auch in Kasachstan, an Filmschulen dort und kenne sehr viele junge Filmschaffenden, für die Englisch gar kein Problem ist. Und mit denen arbeite ich eigentlich lieber. Die haben vielleicht manchmal nicht ganz so viele Filme auf dem Buckel, aber die Leidenschaft ist viel stärker als die Mitarbeiter der staatlichen Filmstudios.
Bleiben wir gerade mal in Kasachstan und auch so ein bisschen die Produktionsumgebung, bevor wir jetzt auf Baikonur selber eingehen. Es ist einfach generell einen Film in diesen Ländern zu realisieren oder fehlt da auch so ein bisschen diese beinahe schon staatliche Filmunterstützungsinfrastruktur wie hier in Deutschland oder Europa?
In Kasachstan gibt es ein Filmstudio, ein staatliches Filmstudio, das verwaltet auch die Filmförderung, aber da ist ohne Bakschisch nicht zu machen. Das nennt sich Schapka oder Otkat. Das heißt, das, was man kriegt, muss man zum Teil dann wieder an bestimmte Menschen zurückzahlen. Damit wollte ich mich nicht einlassen. Aber auch um die Drehgenehmigung zu kriegen, musste ich so manchen Kniff anwenden. Das war weitaus schwieriger als bei allen meinen Filmen vorher. Meine Partnerproduzentin aus Kasachstan hat mich dann mit der Tochter vom Präsidenten zusammengebracht. Die habe ich dann in Cannes getroffen. Und da war es dann in dem Gespräch sehr schnell klar, dass es Probleme geben wird. Aber wenn ich die Enkeltochter des Präsidenten besetzen würde, diese Probleme alle schnell beseitigt werden. Daraufhin habe ich erstmal meinen Drehbuchautor angerufen und habe gesagt, wir haben hier ein Problem, wir haben keine Rolle für ein 9-jähriges Mädchen, kannst du dir was einfallen lassen? Bin wieder zurück ins Café gegangen und habe dann also mit der Enkeltochter des Präsidenten ein improvisiertes Casting gemacht, bin wieder zurück zur Toilette gegangen, habe das Telefon genommen und habe meinen Autoren angerufen, der zwischenzeitlich eine wunderbare Idee hatte, wie man am Schluss des Filmes noch ein 9-jähriges Mädchen einbauen konnte. Und so haben sich dann die Probleme in Kasachstan auf einmal in Luft aufgelöst. Wäre schön, wenn man manchmal in Deutschland die Schwierigkeiten, die es beim Dreh gibt, dadurch lösen könnte, dass man noch vielleicht das Enkelkind des Bundespräsidenten mit besetzen würde. Aber das sind sozusagen die kulturellen Unterschiede. Ja? So löst man die Probleme in Kasachstan.
Ganz ehrlich, war sie dann als Schauspielerin zu gebrauchen oder darf sie einfach gar nichts sagen und ist sozusagen eine Komparsin?
Als ich sie gecastet habe in Cannes im Café, hat sie Nintendo gespielt und war unheimlich uninteressiert an dem, was um sie vorging. Das wirkte für mich eher wie die ehrgeizige Mutter, die gerne möchte, dass ihre Tochter zum Film kommt. Beim Dreh war es dann ganz umgekehrt. Da war sie wirklich voller Eifer dabei und ich hatte auch die Befürchtung, dass die Szene nicht zu verwenden ist. Zwischenzeitlich liebe ich die Szene unheimlich doll. Die ist fast am Schluss des Filmes. Sie ist Schäfers Tochter. Das gab auch noch Schwierigkeiten, weil wir sie ein bisschen schmutzig schminken mussten und in ein kaputtes Kleid stecken wollten. Ist eine gute Szene geworden.
Ich habe jetzt gelesen im Vorfeld von Parabelflügen, dieses Dorf wurde wohl komplett neu aufgebaut, was jetzt im Film verwendet wurde. Generell Dreharbeiten in der kasachischen Steppe, das klingt alles nicht unbedingt nach einem günstigen und vor allem sehr geregelten Vergnügen à la Filmstudio Babelsberg. Wie haben Sie so einen Film finanziert?
Das Drehbuch war das erste Mal in meinem Leben ein Motor, der die Finanzierung fast von selbst auf die Beine gestellt hat. Ich musste früher sehr lange und sehr hart kämpfen, habe auch viele Absagen bekommen. Bei Baikonur waren doch alle recht angetan und ich habe auch Partner bekommen, die früher mir Ablehnungen gegeben haben, wie zum Beispiel jetzt ist X-Verleih dabei, ein toller Verleih, der den Film in die Kinos bringt. Das war nicht das Problem. Das Problem war tatsächlich, den Film dann zu realisieren. Ich bin rumgegangen, habe gesagt, ich habe hier ein tolles Buch und dann war das Geld da und dann dachte ich, oh Gott, ich habe hier noch gar nicht die Drehgenehmigung. Und dann stand ich in der Pflicht, ja, wie kommen wir eigentlich nach Baikonur in dieses ehemalig total verschlossene Raketenwelt, also nicht ehemalig, sondern es ist immer noch existierender Weltraumbahnhof, aber der bislang verschlossen war. Und wir haben ihn dann für den Spielfilm das erste Mal geöffnet. Also es gab schon Dokumentarfilm-Crews, die dort gedreht haben, aber wir sind jetzt die Ersten, die dort mit Schauspielern hingekommen sind. Und das war für beide Seiten nicht nur für uns aufregend, sondern es war auch für die Verantwortlichen in Baikonur eine ganz neue Erfahrung. Die mussten sich erstmal, die mussten auch was lernen.
Ja, bei Baikonur kombinieren sie wieder fantastische Elemente, wie zum Beispiel dieses Dorf der Schrottsammler und diese real existierende Raketenabschussbasis, die ja da auch schon seit über 50 Jahren steht. Was reizte sie diesmal, so einen Stoff anzugehen? Hatten sie da schon eine fixe Idee im Kopf oder hat sich das so mit der Zeit entwickelt?
Die Ausgangsidee war, einen Film in Baikonur zu drehen. Und was das genau sein wird, war mir vollkommen unklar. Der Ort hat mich total gefesselt und angezogen. Wir haben dann, der Autor Sergei Ashkenazi und ich, angefangen Recherchen zu machen. Wir sind sogar dahin gefahren und sind auf drei Dinge gestoßen, die uns zu der Geschichte inspiriert haben. Das erste, das ist eigentlich vielen Menschen bekannt, wenn man 20 Millionen extra Kleingeld hat in der Urlaubskasse, dann kann man eine Woche Urlaub auf der ISS machen. Das ist schrecklich unbequem, da fliegt man dann also schlimmer als in der 737 von Ryanair auf einem ganz engen Sitz zur ISS und dort muss man dann auch noch nachts angeschnallt auf einer harten Pritsche schweben, schlimmer als Jugendherbergsstandard und kriegt also schreckliches Trockenfutter. Gut, das lassen sich manche halt 20 Millionen wert sein. Die zweite Begebenheit, die uns zum Drehbuch inspiriert hat, sind die ganzen Teile, die beim Start der Soyuz-Rakete in die Wüste fallen. Treibwerksstufen, Tanks, die leer sind, die Rakete hochgebracht haben, fallen dann einfach in die Steppe und werden dort von den Bewohnern gesammelt, die daraus Garagen bauen, Häuserdächer, Scheunen, die leben davon. Und das, was teure Metalle sind, verkaufen die an Händler aus China. Das fanden wir sehr kurios, diesen Gegensatz zwischen dieser modernen Welt, einerseits Baikonur, dieses Futuristische, man reist ins All, Science Fiction, und dann kaum wenige Kilometer daneben Menschen, die wie in der Steinzeit Jäger und Sammler sind, die diese Teile aufsammeln und damit durch ihren Lebensunterhalt bestreiten. Also irgendwo ganz nah beieinander, mit etwas verbunden und doch Jahrtausende getrennt. Die Herausforderung war, diese beiden Welten zueinander zu bringen und aufeinanderprallen zu lassen. Und da gab es dann eine dritte Begebenheit, die das Problem gelöst hat, auf eine ganz schöne Art, nämlich manchmal fallen da nicht nur Raketenteile runter, sondern die Kapseln mit den Kosmonauten landen auch in der kasachischen Steppe an Fallschirmen und werden normalerweise von Suchtrupps sofort aufgelesen. Aber es gab, und das hat uns dann gereicht, schon zweimal den Fall, dass so eine Kapsel für ein paar Tage verschwunden war. Deswegen müssen Kosmonauten auch Überlebenstraining machen. Mhm. Die müssen lernen, wie man jagt, fischt. Die kriegen auch Überlebenskits, Survival-Kits mit, dass sie in jeglicher Umgebung, ob im Eis oder im Dschungel oder im Pazifik, für ein paar Tage überleben. Da haben wir uns einfach überlegt, was wäre denn, wenn so eine Kapsel in so einem Dorf landet, wo die Menschen sowieso schon mal diese Raketenteile sammeln. Und dann haben wir so ein altes Gesetz der kasachischen Steppe gehört, das, was vom Himmel fällt, kann man behalten, und haben daraus den Film entwickelt.
Also dieser Spruch, was vom Himmel fällt, das davon behalten, das gibt's wirklich so?
Das hat ein bisschen religiösen Charakter. Also das ist sozusagen Gottes Geschenke oder Allahs Geschenke. Mhm. Es ist ja doch ein muslimisch geprägtes Land, und die Menschen dort haben das so ein bisschen umgedeutet, um ihrem illegalen Treiben so ein bisschen legalen Nährboden zu verschaffen.
Alles einfach mal die Auslegungssache. Wie lange haben die Dreharbeiten insgesamt gedauert?
Wir haben 2,5 Monate gedreht, 4 Wochen in dem Dorf, über das ich noch sprechen kann, was wir tatsächlich gebaut haben. Dann haben wir 3 Wochen gedreht in Baikonur selbst. Dann gibt es Orte, die wir nach Baikonur im Film transferiert haben. Die haben wir in Moskau gedreht. Die Kosmonautenausbildung, die in meinem Film in Baikonur stattfindet, findet in der Realität in Moskau statt. Aber das wäre für die Geschichte zu kompliziert gewesen, wenn die jetzt noch alle mal nach Moskau geflogen wären. Mhm. Da habe ich gesagt, dass die künstlerische Freiheit nehme ich mir. Wir haben die Zentrifuge, in denen die Kosmonauten, also der Flieh- und Schwerkraft ausgesetzt werden, nach Baikonur verlegt. Und auch das Hydrolab, das ist so ein Unterwasserbecken, in dem die Kosmonauten lernen, Außenbordeinsätze an der ISS in einem sehr ähnlichen Zustand zu trainieren. Diese beiden Orte haben wir dann in Moskau gedreht, und die restlichen Drehtage waren dann in einem Flugzeug über dem Atlantik. Das ist ein Flugzeug, die Novispace, die startet in Bordeaux und gibt Wissenschaftlern die Möglichkeit, schon mal Schwerelosigkeit für 20 Sekunden in erdnaher Umgebung zu simulieren oder zu erleben. Wir durften das mit Unterstützung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt für unsere Filmaufnahmen nutzen. Leider ich nicht, sondern nur mein Kameramann, meine Schauspielerin. 2 Plätze haben wir bekommen. Wir haben die Szenen vorher sehr gut geprobt, und so haben wir dann tatsächlich Szenen gedreht, die so aussehen wie in der ISS, obwohl wir nie auf der ISS waren. Weil dafür hat uns dann doch das Budget gefehlt, um da alle mal kurz ins All zu fliegen.
Jetzt haben wir da Parabelflüge, wir haben dieses künstliche Dorf aus Schrott. Wo waren die größeren Herausforderungen? Die Dreharbeiten in Baikonur selbst oder waren das die Dreharbeiten in der Steppe?
Die Dreharbeiten in der Steppe konnten nicht so stattfinden, wie ich das geplant hatte. Es gibt diese Häuser in der Nähe von Cheskaskan, in den Dörfern, die sehr weit voneinander entfernt sind, aber es gibt nicht das eine Dorf mit den vielen Häusern. Und die Möglichkeiten, in der Region Cheskaskan ein Filmteam unterzubringen, sind nicht vorhanden. Man hätte dort Jurten aufstellen können, aber da die Bedingungen sowieso schon so schwierig und kompliziert waren, habe ich mich dann entschlossen, in einer ähnlich aussehenden Landschaft in der Nähe der ehemaligen Hauptstadt Almaty, dem immer noch Wirtschaftszentrum von Kasachstan, mit doch noch einer vorhandenen Filminfrastruktur wie Dekorationsbauwerkstätten im Filmstudio, habe ich mich entschlossen, dieses Dorf dort zu bauen. Und da gab es ein sehr skurriles Dorf auch, oder eine kleine Stadt, die heißt Kapchagai. Die ist an einem See, da sind lauter Casinos, da versucht man jetzt so ein Las Vegas aufzubauen, auch für chinesische Touristen. Und da gab es dann auf einmal 4-5-Sterne-Hotels. Und wenn man da als Filmproduzent kommt und sagt, außerhalb der Saison, wir haben September, Oktober gedreht, wir nehmen jetzt mal hier in einem Hotel alle Zimmer, dann kriegt man da schon eine gute Roomrate. Und mein Filmteam, die ich, sage ich mal, quasi sehr gequält habe, Tag für Tag in der Hitze und dann später im November wurde es furchtbar kalt, haben dann zumindest in den wenigen verbleibenden Nachtstunden ein bequemes Bett gehabt, sodass ich sie am nächsten Tag wieder quälen konnte.
Okay.
Also Baikonur war das Schwierigere. Also Baikonur hat nicht auf uns gewartet. Wenn die Rakete aus dem Hangar rausrollt und zur Startplattform transportiert wird, da kann man als Regisseur nicht Stopp sagen, wir müssen die Kamera umbauen, sondern man muss da quasi dokumentarisch drehen. Da muss man minutiös das vorher planen, trocken üben, mit Objektivwechsel vorher schon wirklich jede Kameraposition sich im Kopf mit Storyboard irren, einen Plan nach Minutentakten durchexerzieren, damit man dann die Einstellung nachher in den Kasten kriegt. Und manche Einstellungen kann man dann auch nur einmal drehen, weil die Rakete rollt Und die ist dann nach einer gewissen Zeit an der Startplattform. Wir hatten insgesamt 2 Raketenstarts, die wir filmen konnten und hatten dadurch natürlich ein bisschen Flexibilität und konnten auch sozusagen jede Szene aus verschiedenen Standpunkten drehen. Aber das ist Hardcore-Filmmaking. Da kann man auch nicht Rücksicht nehmen auf irgendwelche Befindlichkeiten, dass jemand sagt, oh, ich möchte das nochmal machen oder da war irgendwas falsch. Da muss alles sitzen. Aber das bringt eine tolle Energie auch. Also wenn jeder weiß, jetzt darf er nicht patzen. Da muss alles sitzen. Die Takes sehen super aus.
Diese Kombination aus diesem wirklich Hightech, wobei inzwischen würde man wahrscheinlich nicht mehr als Hightech bezeichnen, weil der erste Raketenstart von Juri Gagarin ist ja jetzt auch schon wieder 50 Jahre her, aber immer noch so relativ futuristisch und dieses direkt daneben. Was nehmen Sie so aus dem Film mit? Haben Sie da jetzt irgendwie so einen neuen Blick auf diese Weltraumdinger oder ist das für Sie jetzt so Bestätigung von einem bereits vorhandenen Bild?
Ja, die moderne Welt, die wir in Baikonur vorfinden wollten, gab es nicht. Wir haben gemerkt, dass die Technologie veraltet ist, aber trotzdem zuverlässig. Das war das Interessante. Die Soyuz-Rakete ist trotz jetzt des Fehlschlags der vergangenen Woche immer noch das zuverlässigste Raumschiff, was es gibt. Die Amerikaner haben ihr Space Shuttle-Programm eingestellt. Wenn man als Mensch ins All will, muss man nach Baikonur gehen. Und diese Technologie, die funktioniert, die ist mal profan erklärt sehr simpel. Das sind einfach große Treibstofftanks und eine Lunte und die wird gezündet und bumm, das Ding ist im All. Der Rest fällt in die Steppe. Mhm. Und natürlich, wenn man die Sachen wiederverwendbar machen will, wie die Russen das auch mal probiert haben mit der Buran-Rakete, dann wird das Ganze sehr anfällig und führt zu Unfällen. Aber dieses einfache Dosenprinzip, die Soyuz, ist der Volkswagen, der VW Käfer, der Raum. Wir waren beeindruckt, im Launch Control Center drehen zu dürfen, wo noch am Tag zuvor ein tatsächlicher Raketenstart ausgelöst wurde. Da hatte ich mich nicht gewagt zu fragen. Und dann haben die gesagt, doch, jetzt die Rakete weg, jetzt könnt ihr da mal reingehen. Und da habe ich dann auch meinen Alfred Hitchcock-Auftritt, nämlich die Hand am Schalter, die umlegt kurz vor dem Raketenstart. Das ist meine Hand, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und wenn ich mich nicht täusche, dann würde ich behaupten, das sind die gleichen Schalter wie vor 50 Jahren. Zumindest ist es die gleiche Startplattform, wo heute die Raketen starten, nämlich die Startplattform Nummer 1, die Gagarin Launch Plattform. Und da werden heute noch die meisten Raketen ins All geschossen und das funktioniert. Und das ist sehr imposant. Also das muss ich auch noch sagen. Als ich das erste Mal Baikonur besucht habe, war ich unheimlich enttäuscht. Das war eine runtergekommene Sowjetstadt mit Plattenbauten. Da waren zwar 2-3 Monumente, die irgendwie ein bisschen imposant waren, aber letztendlich war es wirklich, wie die russischen Offiziere gesagt haben, Kasachstan ist ein großer Arsch und Baikonur ist das Loch. Und deswegen haben die russischen Offiziere immer viel Zulagen gekriegt, wenn sie nach Baikonur versetzt wurden. Und da dachte ich, Mist, jetzt habe ich da also so ein Drehbuch geschrieben und es soll also so einen großen Zauber ergeben. Jetzt sitze ich hier in dieser staubigen Stadt und da ist ja gar nichts Reizvolles. Ein paar Eisenbahngleise führen zu ein paar großen Hallen, da werden die Dinger zusammengeschraubt. Wo soll ich jetzt hier diesen Zauber für diesen Film entstehen lassen? Und dann am letzten Tag war halt der Tag, wo die Rakete rausrollte, wo sie in die Luft betankt wurde und am Tag danach, wo sie in die Luft geschossen wurde und mein ganzer Blick änderte sich. Also das ist ein Moment, der von einer Erhabenheit geprägt ist, den ich nicht mit Worten beschreiben kann. Da ist auf einmal dieses technische, gottlose, auf einmal das religiöste, was ich in meinem Leben empfunden habe. Auch das Wissen, dass in dieser Rakete Menschen sitzen, die jetzt unseren Planeten verlassen. Das ist auf eine Weise berührend, die ich sonst vorher nie hatte. Und danach war alles wieder okay. Ich war begeistert und mir war einfach klar als Hausaufgabe, diesen Moment, diese Besonderheit dieses Momentes, das muss ich versuchen auf die Leinwand zu bringen. Darum geht es.
Ja, der Film ist jetzt, Sie haben letztes Jahr im Oktober, November gedreht, also noch nicht mal ein Jahr alt, im Sinne von, dass Sie jetzt ziemlich schnell geschnitten haben, oder?
Es ist fast quasi identisch. Ein Jahr Postproduktion ist bei mir normal. Ich gebe mir viel Mühe fürs Bild und auch viel Mühe für den Ton. Normalerweise war vor dem Kinostart dann noch ein Jahr Festivaltour dabei. Diesmal sagt X-Verleih, wir wollen den gleich in die Kinos bringen. Wir haben den 1. September hier als guten Starttermin. Und ja, dann wird es halt andersrum sein. Jetzt kommt der Kinostart zuerst und dann kann ich zwar nicht mehr in Deutschland auf die Festivals gehen, aber die ausländischen Festivals stört es nicht, wenn am Ursprungsland schon im Kino lief.
Ja, und Sie haben ja durchaus schon einige Filme auch in ausländischen Festivals gezeigt und auch durchaus mit Auszeichnungen und so weiter bekommen. Eine letzte Frage habe ich noch. Welchem Genre würden Sie den Film selbst zuordnen?
Ja, das ist eine tolle Frage, die ich eigentlich gerne immer den Kritikern den Ball zurückschieße, weil mit der Frage beschäftige ich mich eigentlich nicht. Ich denke, das Leben ist ja auch kein Genre. Ich meine, man hat lustige Momente, man hat traurige Momente. Es gibt Momente, wo man schnell den Zug erreichen muss und man fährt wie im Actionfilm. Und manchmal geht alles schief und das Leben ist eine große Tragödie. Ähnlich sehe ich meine Filme. Aber es gibt schon Momente, die überhöht sind. Also ich mache keine realistischen Filme. Es interessiert mich jetzt nicht, einen Beziehungsfilm zu machen, der in einer WG in Berlin spielt. Das kann ich mir jeden Tag bei meinen Freunden angucken, ohne Eintritt zu zahlen. Ich mag den Zuschauer gern auf eine Reise mitnehmen. Und zwar auf eine Reise, die er selbst nicht antreten kann. Jeder kann natürlich mal nach Baikonur fahren und sich für 2.500 € einen Raketenstart angucken. Aber ich versuche, diese Welten noch zu verfremden oder zu überhöhen, zu verdichten. Und das ist eine Welt, die es nur im Kino gibt. Das heißt, eigentlich gibt es eine gute Gelegenheit, eine Fernreise zu machen für den Preis von 7 € im Kino um die Ecke.
Ja, das wird auf jeden Fall eine Fernreise sein. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank.